The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 11. September.
Face to face, historic. The ABC News Presidential Debate. Here now, David Muir and Lindsay Davis.
Der US-Wahlkampf ist um ein Highlight reicher. Heute Nacht trafen sich Donald Trump und Kamala Harris zum großen Fernsehduell. Vorbereitet hatte sich Harris mit Probedebatten. Trump wurde dabei von dem demokratischen Strategieberater Philip Reins gespielt. Er schlüpfte in einen übergroßen Anzug, Schuhe mit 7 cm Absätzen und trug eine lange Krawatte, um sich richtig in die Rolle versetzen zu können. Dem echten Trump, auf den Harris dann im Fernsehstudio traf, reichte sie zur Begrüßung die Hand und stellte sich vor.
Kamala Harris, let's have a good debate.
Nice to see you. Have fun.
Thank you.
Die Debatte zwischen Trump und dem damals noch Präsidentschaftsbewerber Joe Biden im Juni begann ohne Handschlag. Zur Erinnerung, dieses Duell führte am Ende zum Ausscheiden des greisen Bidens aus dem Wahlkampf. Die deutlich agilere Vizepräsidentin Harris rückte nach und wurde die neue Gegnerin für Trump. Jetzt also das große Treffen zwischen Trump und Harris bei ABC. Trumps Strategie wurde schnell klar. Er versuchte immer wieder auf das Thema der Immigration zu lenken. Die Dämonisierung von Einwanderern gehört schon lange zur großen Trump-Show.
These are the people that she and Biden led into our country, and they're destroying our country. They're dangerous, they're at the highest level of criminality, and we have to get them out. We have to get them out fast.
Auch Harris' Strategie war klar. Sie versuchte zum einen eine optimistische Erzählung von einer Zukunft unter ihr als Präsidentin und im gegenwärtigen TV-Duell versuchte sie, Trump aus dem Konzept zu bringen. Zum Beispiel bezeichnete sie die Rallies, also die Wahlkampfauftritte Trumps, als Events, die viele Zuhörer vorzeitig verlassen, weil sie so anstrengend und langweilig seien. Eine Provokation.
You will see during the course of his rallies, he talks about fictional characters like Hannibal Lecter. He will talk about windmills cause cancer. And what you will also notice is that people start leaving his rallies early, out of exhaustion and boredom.
Trump stieg darauf ein. Das konnte er nicht auf sich sitzen lassen und hielt dagegen. Seine Rallies seien erfolgreiche Veranstaltungen, vermutlich die erfolgreichsten der Welt.
So, she can't talk about that. People don't leave my rallies. We have the biggest rallies, the most incredible rallies in the history of politics. That's because people want to take their country back.
Außerdem sagte Harris, Trump, der immer noch von der geklauten Wahl spricht, sei bei seiner Abwahl 2020 von den Amerikanern gefeuert worden.
Donald Trump was fired by 81 million people. So let's be clear about that. And clearly he is having a very difficult time processing that.
Harris warnte vor einer erneuten Präsidentschaft Trumps. Nach seiner letzten Amtszeit habe er einen Scherbenhaufen hinterlassen. Zum Beispiel sei die Arbeitslosigkeit extrem hoch gewesen.
Donald Trump left us the worst unemployment since the Great Depression. Donald Trump left us the worst public health epidemic in a century. Donald Trump left us the worst attack on our democracy since the Civil War. And what we have done is clean up Donald Trump's mess.
Fakt ist, die Aussage, dass bei der Amtsübergabe von Trump zu Biden die Arbeitslosigkeit in den USA höher gewesen sei als während der großen Depression, ist nicht richtig. Sie lag zu diesem Zeitpunkt bei 6,4%. In der großen Depression war sie zeitweise 4-mal höher. Aber der große Märchenerzähler ist und bleibt Donald Trump. Er verbreitete die Erzählung, in der Stadt Springfield in Ohio würden illegale Migranten die Haustiere der Einwohner fangen und essen.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. And this is what's happening in our country. And it's a shame.
Der Moderator des Duells wies darauf hin, dass der Bürgermeister von Springfield diese Erzählung als falsch erklärt hat.
There have been no credible reports of specific claims of pets being harmed, injured, or abused by individuals within the immigrant community.
Well, I've seen people on television.
Let me just say here, this is the
people on television say my dog was taken and used for food.
Neben Themen wie Abtreibung, Inflation, Klimawandel ging es auch um das Bild der USA in der Welt. Vizepräsidentin Harris erzählte, sie habe auf Reisen durch die Welt gelernt, dass in anderen Staaten über Trump gelacht werde.
And I'm going to tell you that I have traveled the world as Vice President of the United States. And world leaders are laughing at Donald Trump. I have talked with military leaders, some of whom worked with you. And they say you're a disgrace.
Trump hielt dagegen, er habe große Fans im Ausland. Zum Beispiel sein Freund Viktor Orban in Ungarn, der ihn, Trump, als großen Weltsheriff gelobt habe. Seit er aus dem Amt raus sei, ginge es drunter und drüber auf der Welt.
Let me just say about world leaders. Viktor Orban, one of the most respected men, they call him a strong man. He's a tough person, smart. Prime Minister of Hungary. They said, why is the whole world blowing up? 3 years ago it wasn't. Why is it blowing up? He said, because you need Trump back as president.
Fazit, ob Kamala Harris, die anfangs sichtlich nervös war, im Laufe der Debatte aber mehr und mehr an Souveränität gewann, mit diesem Duell die Wählerinnen und Wähler von sich überzeugen konnte, das werden erst die Umfragen und am Ende die Wahl zeigen. Aber Harris hat endgültig bewiesen, dass sie angreifen kann. Dass sie nicht einfach nur der Ersatz für Joe Biden ist, sondern eine Kandidatin, die aus sich heraus besteht. Taylor Swift, Weltstar und Idol von Millionen jedenfalls, hat unmittelbar nach dem Duell ihre Unterstützung für Harris bekannt gegeben. Und Donald Trump? Der zog die Donald-Trump-Show ab, die man von ihm kennt. Aber er kommt eben nicht mehr so einfach durch damit wie bei Joe Biden. Und das ist eine gute Nachricht. Für Amerika und für alle, für die Politik mehr ist als eine große Entertainment-Show. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Auf der MyWay, dem Strategiegipfel der Familienunternehmen, habe ich mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann gesprochen.
Wir wollen die europäischen Regeln einhalten, wollen aber dann über Kontingente Menschen zu uns holen, die wirklich einen Asylgrund haben.
Börsenreporterin Anne Schwedt berichtet über schlechte Nachrichten für Apple. Außerdem geht es um eine uralte Tugend, die als neuer Trend auf TikTok zurückkehrt und um ein kleines Dorf am Bodensee, das den Vogel kriegt.
Ja, meine Damen und Herren, wir hatten eigentlich wirklich ernsthaft gehofft, dass wir heute Nachmittag mit der Koalition einen Weg eröffnen können, die unkontrollierte Migration nach Deutschland signifikant zurückzudrängen. Das wäre nur gegangen mit umfassenden Zurückweisungen an den deutschen Staatsgrenzen. Dazu sieht sich die Koalition offensichtlich nicht in der Lage.
Der Gipfel aller Migrationsgipfel sollte es werden, gestern zwischen Ampel und Union. Aber Friedrich Merz zeigte sich konsterniert danach. Kurzum, weiter keine Einigkeit bei der Asylfrage in der deutschen Politik. Vor dem Gipfel habe ich noch den CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann zum Bühnentalk vor Publikum auf der MyWay im Berliner Westhafen getroffen.
Wir sind im Moment.
Der 47-Jährige hielt erst einen leidenschaftlichen Pep-Talk über die Pläne der CDU.
Wo wir strukturelle Veränderungen in Deutschland herbeiführen wollen, wo wir sehen, dass es nicht mehr effektiv ist, wo wir verkrustete Strukturen sehen. Das beginnt beim Thema Staatsapparat. Wie viele Ministerien brauchen wir, wie viele Beamte, wie viele Staatssekretäre brauchen wir? Über 50 mittlerweile Regierungsbeauftragte.
Und danach habe ich mit ihm vor Publikum gesprochen. Herr Linnemann, Sie haben ja das Zukunftsprogramm der CDU beinahe getanzt auf der Bühne mit so viel Körpereinsatz. Sie haben aber ein Thema ausgelassen und das ist das Thema, was dieses Land im Moment am meisten beschäftigt, am drängendsten ist. Das ist die Migrations- und Asylfrage. Und kurz nach unserem Gespräch wird es ja das Asyltreffen geben, wo erneut
gesprochen wird. Und die CDU hat sich erst wenige Stunden vorher entschieden, an diesem Treffen jetzt erneut teilzunehmen. Was sind die Gründe für die Entscheidung, jetzt doch dabei zu sein?
Also die Gründe sind ganz klar. Man hat in den 90er Jahren spiegelbildlich eine ähnliche Situation wie heute gesehen. Damals hieß die Partei Republikaner, heute AfD. Die Republikaner haben reüssiert. Und Mitte der 90er Jahre hat man parteiübergreifend gesagt, Migration muss gelöst werden, können wir nicht in die Wahlkämpfe verlagern, es zum Wahlkampfthema machen, weil das ist die größte Herausforderung eines Landes, weil sie kulturell, sie sehen die Aggressivität Putins und vielleicht nimmt die im nächsten Winter nochmal zu, dass man sogar Flüchtlinge als Waffe nimmt. Deswegen müssen wir dieses Problem lösen. Und Friedrich Merz hat 2-3 Mal sich mit Joachim Gauck ausgetauscht. Und der ist jedes Mal zurückgekommen aus diesen Gesprächen und hat gesagt, Carsten, das hat nichts mehr mit Parteipolitik zu tun. Wir müssen das Thema Migration lösen.
Die CDU hat für sich klar definiert, was bei rumkommen muss. Nämlich, dass jeder Asylsuchende, der an der deutschen Grenze um Asyl bittet, zurückgewiesen wird. Die Österreicher haben gestern schon ganz klar erklärt, wir machen da nicht mit. Wir werden zurückgewiesene Personen, die nach Österreich rüberzuschicken, das wird nicht passieren. Das verstößt gegen Recht. Was machen Sie? Also Ihr Plan klingt ja erstmal nach einer einfachen Lösung, aber wenn die Nachbarstaaten nicht mitmachen, dann?
Werden die Österreicher auch zurückweisen und am Ende des Tages, jetzt kann man darüber streiten, wie lange das dauert, ob 5 Tage oder 10 Tage, wird die Europäische Union sehen, so wird es nicht funktionieren. Und dann wird gehandelt werden.
Das heißt, Sie wollen die Europäische Union unter Druck setzen. Sie glauben,
was heißt unter Druck setzen? Wir wollen einfach das Recht einhalten, was es gibt. Kann doch nicht sein, dass sich keiner an Dublin 3 hält. Nur wir halten uns. Ja, da gibt es ja einen Streit drüber. Herr Papi hat am Wochenende in einer Zeitung, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, Die Welt, ja, hat er gesagt, dass es rechtlich geht. Also
ein Mann, der das Türkei-EU-Abkommen 2016 verhandelt hat, nämlich Gerald Knaus, ein Abkommen, was ja tatsächlich dazu geführt hat, dass die Zahlen der Asylsuchenden massiv zurückgegangen sind, die nach Europa gekommen sind, der sagt über die Pläne der CDU, Binnengrenzkontrollen, ich zitiere ihn jetzt, die irgendeine Wirkung haben sollen, bedeuten das Ende von Schengen und erfordern Zäune rund um Deutschland. Die demokratischen Parteien stolpern gerade in diese Falle. Und selbst die Binnenkontrollen werden scheitern, wenn Nachbarn kein Interesse haben,
mitzumachen. Also ich schreibe nicht täglich, aber alle 2 Tage, gestern Abend noch, habe ich mit ihm geschrieben, mit Professor Knaus, genauso wie mit Ruth Koopmans. Beide sagen, dass Australien es im Griff bekommen hat über Verfahren, die in Drittstaaten stattfinden. Und das ist übrigens auch der Unterschied zur AfD. Wir wollen die europäischen Regeln einhalten, wollen aber dann über Kontingente Menschen zu uns holen, die wirklich einen Asylgrund haben. Mhm. Und das funktioniert nur über Drittstaaten. Mhm. Und wenn wir jetzt zurückweisen...
Aber das ist ja ein großer Unterschied, Herr Lindemann. Eine Drittstaatenlösung ist etwas ganz anderes, als an deutschen Grenzen zurückzuweisen. Und da sagen Experten wie Herr Knaus, der eine solche Lösung ja schon mal hinbekommen hat, das ist möglich. Dafür müsste aber tatsächlich Europarecht geändert werden. Es gibt die sogenannte Bindung. Das heißt, jemand, der um Asyl bittet, den kann ich nicht in irgendein Land schicken, um dort das Verfahren durchzuführen, sondern er muss eine Bindung dazu haben. Dafür gibt es keinen guten Grund. Das müsste eigentlich europarechtlich nur aufgelöst werden. Und dann könnte Europa losziehen und Drittstaatenabkommen machen. Die Ampel hat das verhindert, dass dieser Rechtsaspekt aufgelöst wird. Aber wäre es nicht viel effektiver, wenn die CDU sagen würde, wir sind die Partei, die jetzt dafür sorgt, sie stellen die EU-Kommissionspräsidentin, dass diese Regelung aus dem europäischen Recht verschwindet und wir über Drittstaatenabkommen diese Migrationsfrage endlich in den Griff bekommen?
Das versuchen wir ja seit Jahren. Warum soll Europa daran ein Interesse haben, das zu machen, wenn die anderen Länder vielleicht sagen, ja, wenn das Wunschland Deutschland ist und Deutschland hat die Pull-Faktoren und die meisten Flüchtlinge wollen dahin, dann lassen wir es so laufen. Also wir versuchen es ja seit Jahren, dass wir eine europäische Lösung hinbekommen. Wir schaffen es ja noch nicht mal, die Schengen-Außengrenze zu schützen.
Da hat es ja
und deswegen werden Sie, wenn wir jetzt nicht diesen Druck aufbauen, mit einer Überzeugung, wir hatten Herrn Koopmans bei uns auf der Klausur der Fraktionssitzung, werden Sie mich in 10 Jahren immer noch interviewen und dann haben wir nicht weiß ich nicht, 84,7 Millionen Einwohner, sondern vielleicht 90 Millionen. Und wir sind dann endgültig am Limit und dann ist es zu spät. Und deswegen wollen wir jetzt Recht wieder einhalten. Es gibt ein Recht, das ist Dublin III. Das wollen wir jetzt wieder einhalten, mit dem Ziel, zu einer europäischen Lösung zu kommen.
Sie haben jetzt gesagt, Sie wollen Druck aufbauen. Und das heißt auch Druck auf die anderen europäischen Staaten. Europa hat sich gerade...
Was heißt Druck? Wir wollen Recht einhalten.
Sie haben gerade Druck gesagt. Ich nehme Sie beim Wort. Und es hat ja gerade eine Reform des europäischen Asylrechts gegeben. Und man ist auf dem Weg, das umzusetzen. Wenn Sie jetzt so agieren mit einem eigenen deutschen Weg, haben Sie nicht Angst, dass Sie das bisschen Gemeinsamkeit, was es jetzt endlich in der Asylfrage gibt, sprengen in Europa?
Also ich bin da ganz offen, ich begrüße die GEAS. Das ist ja das, worauf man sich geeinigt hat. Aber ich teile die Kritik von Herrn Knaus, den Sie gerade zitiert haben, und Herrn Koopmans. Bei GEAS wird ja vor der Europäischen Union geprüft. Das heißt, die Menschen machen sich alle auf den Weg nach Europa und vor der europäischen Grenze wird geprüft, habe ich eine Berechtigung, ja oder nein? Und ich glaube, es ist zu spät.
Und dann haben wir noch über ein weiteres Thema gesprochen, das die Gemüter erhitzt und ein ewiger Zankapfel der Ampelregierung ist, die Schuldenbremse.
Eine Frage, kann die Schuldenbremse bleiben, so wie sie ist, damit Sie Gutes tun können?
Welche Bremse?
Es gibt die Schuldenbremse.
Die Schuldenbremse. Die ja, deswegen brauchen wir auch eine starke FDP, deswegen tut mir das auch weh, dass die nur noch 4% hat. Nein, weil wir auch Partner brauchen. Ich finde, wir müssen den Hunger des Staates nach neuen Steuereinnahmen begrenzen, weil wir Politiker dann unter Druck gesetzt werden, wirklich Reformen zu machen. So, also ich gebe Ihnen nur mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir nehmen 10 Billionen auf. 10 Billionen, ich glaube dienstags 9:30 in Frankfurt, dauert dann nicht 10 Minuten, aber ich glaube nach einer Stunde haben wir 10 Billionen eingesammelt mit Asien, mit Amerika, 10 Billionen. Und dann wollen wir die Infrastruktur angehen. Jetzt nehmen Sie nur mal die Kühlbrandbrücke in Hamburg, eine der größten Deutschlands, 12.000 LKWs am Tag. Die wurde gebaut von 1970 bis 1974, 4 Jahre Bauzeit. Jetzt soll sie ersetzt werden, Fertigstellung 2046. Das heißt, wir können noch so viele Billionen Euro aufnehmen, trotzdem sind wir erst 2046 fertig. Wenn wir aber sagen würden, wir schaffen beispielsweise es ab, dass heute Abend beim Bier sich 7 Leute zusammentun, einen Verein gründen und irgendwie klagen, nehmen das ganze Verbandsklagerecht raus, dann könnte ich auf einmal diese Brücke vielleicht 10 Jahre früher fertigstellen und bräuchte nicht 10 Billionen Euro aufnehmen.
Verstanden. Herr Lindemann, meine letzte Frage. All das, was Sie jetzt gerade zur Schuldenbremse gesagt haben, wer sagt es denn Ihren CDU-Ministerpräsidenten, die gerne an die Schuldenbremse ran wollen?
Das kann ich gerne machen.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da schauen Anleger gespannt auf das Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Steuerverfahren gegen Apple. Dazu weiß meine Kollegin an der Wall Street mehr. Also, ab nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Anne.
Hi Dagmar, ja genau, der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass Apple 13 Milliarden Euro Steuern nachzahlen muss. Für Apple ist es nach langem Hin und Her jetzt eine endgültige Niederlage. Die Richter hoben damit ein vorheriges Urteil zugunsten von Apple auf. Es geht da um einen Steuerstreit, der schon seit 2016 läuft. Und zwar hat Irland, wo Apple ja seine Europazentrale hat, Apple eine unzulässig niedrige Steuerquote von 0,005% eingeräumt. Also um das mal greifen zu können, wenn Apple 1 Million Euro Gewinn gemacht hat, musste der Konzern davon nur 50 Euro an Steuern abgeben. Das galt für kaum eine andere Firma in dem Land. Laut dem Gerichtsbeschluss verletzt das die Beihilferichtlinien der Staatengemeinschaft. Apples Argumentation war immer, dass die Gewinne der irischen Tochterfirma vor allem in den USA zu versteuern waren. Und das wäre ja sonst Doppelbesteuerung gewesen. In 2020 hatte Apple vor einem EU-Gericht damit sogar Erfolg. Das Urteil wurde aber jetzt, wie gesagt, gekippt und jetzt muss Apple nachzahlen. Die Apple-Aktie schloss mit einem Minus von 0,4%.
Auch bei Goldman Sachs gibt's Neuigkeiten. Anne, welche sind das und wie reagiert die Börse auf diese Ankündigung?
Naja, das ist auch ganz spannend. Goldman Sachs fährt sein Verbrauchergeschäft runter, was ja schon ewig nicht gut lief. Und zwar nimmt Goldman dafür im laufenden Quartal einen Verlust von 400 Millionen Euro auf sich. Konkret wird das GM-Kartenbusiness runtergefahren, genauso wie Portfoliokredite. Goldman Sachs hatte es eine lange Zeit auf dem Konsumentengeschäftsmarkt probiert, allerdings sehr erfolglos. Ende 2022 fing man dann damit an, sich langsam aus dem Geschäftsbereich zurückzuziehen. Eine Zeit lang kamen die Kreditkarten, vor allem zum Beispiel die Apple Card, echt gut bei den Verbrauchern an, was auch ein vermeintliches Wachstum in dem Bereich zeigte, aber unterm Strich standen immer Verluste. Und jetzt will sich Goldman Sachs lieber wieder auf Vermögensmanagement fokussieren. Die Anleger waren überhaupt nicht begeistert. Die Goldman Sachs Aktie fiel um 4,4%.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass eine uralte Sparpraxis jetzt auf TikTok als brandneuer Lifehack verkauft wird. Der Trend heißt Cash-Stuffing, auf Deutsch Bargeldstopfen. Und so funktioniert er. Zu Beginn des Monats wird das Geld für den gesamten Monat abgehoben, also für Lebensmittel, Kleidung, Ausgehen und sonstige Dinge.
Ich habe hier einen riesen Batzen Geld. Super! Das ist so schön. Alleine dafür hat es sich schon gelohnt, mit dem Cash-Stuffing oder überhaupt mit dem Budgetieren anzufangen.
Anschließend wird das Geld in Umschläge für die entsprechenden Kategorien verteilt, je nach persönlicher Priorität. Was dann am Ende des Monats übrig bleibt, das kommt in den Topf für besondere Wünsche. Ziel ist es, einen besseren Überblick über die eigenen Finanzen zu bekommen und mehr zu sparen. Wie großartig! Die TikTok-Generation lernt solides Haushalten. Etwas, woran Bundesregierungen ja bekanntlich scheitern können. Vielleicht sollte die Ampel für die Haushaltsverhandlungen Umschläge verteilen und Christian Lindner zum Bundesminister für Cash-Stuffing ernennen.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass in Mindersdorf, einem kleinen Dorf unweit des Bodensees, auf jeden dritten Bewohner ein Storch kommt. Und es werden immer mehr Störche, denn das langbeinige Federvieh hat in Mindersdorf sein perfektes Zuhause gefunden. Ruhe, ausreichend Kleintier zum Fressen, Nestbau geeigneter Baumbestand. Wie schön Mindersdorf ist, das hat sich in der Storchen-Community offenbar rumgesprochen, sodass die Mindersdorfer Menschen-Community mittlerweile von einer Storchenplage spricht. Hitchcock-vogelhafte Verhältnisse am Bodensee? Die Störche sind eine geschützte Art. Das heißt, Jäger können nicht Abhilfe leisten. Deshalb hat der Mindersdorfer Bürgermeister Florian Zindeler in einem Brief an das Umweltministerium einen Masterplan gefordert, der den Umgang mit geschützten Arten in besonders betroffenen Städten klar definiert. Sein Vorschlag? Eine Obergrenze für die langbeinigen Nachbarn. Doch der Storchenbeauftragte im Landesministerium sieht kein Problem mit der Storchenzahl. Stattdessen empfiehlt er dem Bürgermeister, die Sache etwas gelassener zu sehen. Wie sagte schon Martin Luther, dass dir Vögel in der Luft über dem Haupt hinfliegen, dem kannst du dich nicht wehren. Wohl aber kannst du dem wehren, dass sie dir in den Haaren ein Nest machen. Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld. My hair like Jesus wore it.